Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung.de. Das ist ja ein Gratisformat, das alle zwei Wochen erscheint, ganz unterschiedlichen Gästen und Themen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch diese Gespräche gefallen, wenn ihr mich über Steady unterstützen würdet. Denn das ist aktuell als unabhängiger Journalist für mich eine große Herausforderung, dieses Magazin wirklich am Laufen zu halten. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinen heutigen Gästen. Das ist ja nicht so oft der Fall, dass ich zwei Gesprächspartner habe. Und das eine Interessante ist, ihr kennt sie beide. Der eine war vielleicht ein bisschen öfter dabei. Das ist auf der einen Seite Arno Görgen, Kulturwissenschaftler, der auch für die G geschrieben hat kürzlich. Und auf der anderen Seite begrüße ich Rudolf Thomas Inderst, Professor für Game Design. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Grüße aus München. Hallo, freut mich, dabei sein zu können.
Heute geht es um einen Sammelband über Fallout, der den schönen Titel Old World Blues trägt. Der ist kürzlich erschienen, Mitte Oktober, ist auch im Open Access, also ihr könnt auch gratis reinschnuppern und reinlesen. Arno und Rudolf sind die Herausgeber dieses Sammelbandes. Und die erste Frage, die ich euch natürlich stelle, ist, wie seid ihr da eigentlich zusammengekommen für dieses Projekt?
Arno und ich haben eine herausgeberische Vergangenheit, könnte man sagen. Arno ist eben nicht nur ein extrem fleißiger, zielstrebiger Mensch und sehr, sehr, sehr schlauer Kopf, nicht nur in der Spielforschung, sondern ich habe die große Freude, dass er irgendwie auch mich, glaube ich, ganz sympathisch findet. Und darum haben wir uns entschlossen, wieder mal einen schönen Band zusammen zu machen. Und wir haben auch gar nicht lang überlegen müssen. Unsere gemeinsame Liebe gilt unter anderem auch dem Fallout-Universum, der Fallout-Lore. Und da hat sich praktisch dieser Call for Papers oder Call for Proposals, der Aufruf, um da Vorschläge einzureichen für den Band, fast schon von selbst geschrieben. Ging es nur noch darum, einen tollen Verlagspartner zu finden. Und da sind wir natürlich froh, dass der Büchner Verlag gesagt hat, Ausrufezeichen, lasst uns das angehen.
Das heißt, ihr kennt euch schon aus der Zeit vor dem Studium?
Nicht vor dem Studium. Wir haben uns, wann war das? Bei der Geek-Tagung in Augsburg kennengelernt. Das war 2013.
Ja.
Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was du da für einen Vortrag gehalten hast, Rudolf. Aber du behauptest immer, du kennst meinen noch. Ich habe damals irgendwas zu Bioshock erzählt, das weiß ich noch.
Ich habe einer unserer, also auch immer sehr umtriebig in der Spiellandschaft, der liebe Kollege Franz Liebel für den Bayerischen Rundfunk, auch mit dem Thema Spiele auch öfter unterwegs. Und der hat damals einen Vortrag auf der Geek an der FH Augsburg, organisiert von Florian Krapp, Grüße gehen raus, alter Metal-Hammer-Schreiber. Der hat die organisiert, die Tagung, und Arno sprach dort. Ich kannte ihn davor nicht und habe dann einfach nur gelauscht als Besucher. Und da ist mir sofort aufgefallen, der Arno, der hat es einfach raus, Ausrufezeichen.
Jetzt weiß ich ja aus den früheren Gesprächen, dass ihr beide promoviert habt. Ihr seid beide im akademischen Betrieb aktiv, veröffentlicht unter anderem zu den Game Studies. Rudolf ist auch Professor für Game Design. Arno schreibt auch frei meines Wissens für einige Magazine wie DG. Und ich weiß aus den Gesprächen, dass ihr vor eurem Studium schon längst eingefleischte Zocker und Spieler wart. Kann man sagen, dass ihr beide in diesem Sinne auch akademische Vollnerds seid?
Ich tue mir da insofern ein bisschen, also wie jetzt hier in unserer gemütlichen Bubble, kann man das vermutlich schon irgendwie so formulieren. Ich tue mir deswegen ein bisschen schwer, man hört es auch schon so am Nachdenken darüber und herumstolpern. Es ist innerhalb der akademischen Welt, in Anführungszeichen, sobald mal dieser Begriff gefallen ist, ist es eben wie ein Sticker, den man auf der Stirn trägt. Das sind die mit den Spielen. Und das hat sich, so gern man auch tun würde, als ob das nicht mehr so sei, ist es trotzdem immer noch extrem vorurteilsbehaftet. Gerade wenn man einen Schritt rauswagt aus der Game Studies Bubble, die warten nicht auf einen, sage ich immer, Ausrufezeichen. Also man hat da wirklich noch massive Herausforderungen, was die Legitimation betrifft. So ist mein Eindruck. Und deswegen bin ich immer super vorsichtig mit dem Begriff Nerd, mit dem Begriff Zocken. Das mag alles privat zutreffen. Ich habe eine große Spielaffinität, eine große Spielleidenschaft. ludophil sozusagen. Aber da muss man wirklich auf die, da machen Worte sofort einen Eindruck, gerade bei so gestandenen Herren, wenn es da zum Beispiel um Drittmittel geht oder wie man da ansprechen kann, dann ist oft so, aha, wird da unser teures Stiftungsgeld für so ein paar Gespinnerte verballert, die am liebsten einfach immer aus dem Keller nicht mehr rauskommen. Ich überspitze jetzt natürlich sehr polemisch. Aber man darf nicht sich vorstellen, dass das wirklich schon die Akzeptanz zu 110% da sei. Das ist ein Forschungsgegenstand, also das digitale Spiel und das, die Praxis des digitalen Spielens, der durchaus noch gerade von, muss man so sagen, konservativerer Seite oder regressiverer Seite unter Feuer oftmals noch steht. Deshalb tue ich mir ein bisschen schwer, aber generell ja, ich spiele privat schon sehr lange und ich spiele privat regelmäßig und gerne.
Siehst du, das war auch Sinn meiner kleinen, also dieses Hereinpieksens, ich habe ja auch überspitzt, weil genau das eigentlich für mich als Spieler aus den 80ern, wenn ich damals in der Zeit im Buchhandel etwas gefunden hätte wie Old World Blues, The Bard's Tale und das Spiel mit den Dungeons oder sowas, dann wäre ich wahrscheinlich ausgeflippt vor Freude und hätte es sofort gekauft. Und mir gedacht, mein Gott, die Erwachsenen, die Akademiker, die beschäftigen sich mit dem, was mir Spaß macht. Wie cool ist das denn? Und jetzt springe ich mal in dieses Jahr 2024. Geisteswissenschaftler beschäftigen sich aus allen möglichen Perspektiven heraus mit dem Hobby, das natürlich aus dieser kleinen engen Nische irgendwann entstanden ist. Und endlich gibt es dadurch auch Erkenntnisse, die, sage ich mal, meine Perspektive als Zocker und Vollnerd, ja, ich habe 300 Brettspiele, ich mal Miniaturen an, ich habe das Ding zu meinem Beruf gemacht, ich empfinde mich schon in dieser Hinsicht, ich lese Fantastik, Science-Fiction, Fantasy am liebsten. Deswegen ist für mich der Begriff Vollnerd eigentlich, ja, so darf man mich gerne nennen. Und ich habe das jetzt extra so ein bisschen auf euch zurückgeworfen, um vielleicht auch deutlich zu machen, dass bei all der Freude, die ich auch an eurem Sammelband habe, der übrigens sehr gelungen ist, da gehen wir natürlich gleich noch drauf ein, bekomme ich in den letzten Gesprächen, in den letzten Monaten auch immer wieder mit, dass einerseits ja, es gibt eine unheimliche Vielfalt an Game Studies und alternativen Perspektiven auf Spiele. Die gab es ja auch in der Spielepresse, unter anderem in der Gain, die ja leider eingestellt worden ist, für die der Arno meines Wissens auch einige Artikel beigetragen hat. Ja, das gibt es. Aber diese Landschaft, die akademische Landschaft ist doch sehr unstrukturiert, die ist sehr abhängig davon, dass investiert wird. Da werden auch, also es gibt noch keine reine Fakultät, die sich damit beschäftigt. Also es ist, sage ich mal so, die Vielfalt ist das, was mich freut als Leser, aber innerhalb der akademischen Welt, aus der ihr natürlich eher kommt, ist es dann nicht immer ganz so einfach, ne?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass gerade wir, die uns jetzt eher aus einer Kultur-, Medien-, geisteswissenschaftlichen Sicht mit Games befassen, da zumindest einen schwierigeren Stand haben als andere, weil wir wie Geisteswissenschaften ja insgesamt immer etwas daran kranken, nicht das, ja, das Ökonomische am Plus am Ende vorweisen zu können, sondern wir sind quasi die Denker und Mahner der Gesellschaft, und in dieser Rolle haben wir jetzt im kapitalistischen System jetzt irgendwie doch relativ wenig verloren eigentlich und haben entsprechend schwer zu kämpfen, für unsere Projekte zu argumentieren und auch dafür Geld einzuwerben.
Ja, vielleicht kann man da auch ergänzen, dass, also ich komme ja, man kann es mal ganz nüchtern sehen, also ich komme ja ursprünglich aus der politischen Ideengeschichte, aus der politischen Theorie, und da könnte man natürlich zunächst mal ganz grundsätzlich festhalten, digitale Spiele oder generell Spiele stellen einfach eine Erweiterung an den Quellenbestand dar. Was wollen wir uns denn anschauen in der politischen Ideengeschichte? Da haben wir eben, und da hat auch der liebe Kollege Eugen Pfister schon sehr ausführlich drüber geschrieben, warum nicht Spiele auch aus der Warte mal betrachten. Und das ist gleichzeitig, deutet es aber schon darauf hin, und das hast du ja auch schon, Jörg, angedeutet, es ist eben auch oft ein Blick von etablierteren, älteren Disziplinen und Fachbereichen auf das Spiel. Sozusagen Game Studies sui generis, ganz schwieriges Thema, könnte man lang darüber eben sprechen. Aber klar, ich meine, es ist Fluch wie Segen, möchten viele auch andere dazu sagen, weil Es kommen sehr viele, so Spielen und Spielen als Praxis bietet einen perfekten Anker, um von außen drauf zu gucken und sich dann auch damit zu beschäftigen, aber dann auch wieder weiterzugehen. Und das ist, wird sich vielleicht auch nicht so sehr ändern. Vielleicht bleibt es einfach eben dieses interdisziplinäre Forschungsfeld. Und prinzipiell ist dagegen auch nichts einzuwenden, aber es wird immer dann schwierig, wenn es so ein bisschen meandert und wabert und nicht institutionalisiert ist, weil dann wird es zum Beispiel schwierig, einfach Geld dafür zu beschaffen. Und ganz deutlich, und da kann ich das Ausrufezeichen nicht groß und fett genug machen, Game Studies, meines Erachtens zumindest, und ihr könnt da immer reingrätschen, meines Erachtens muss das eine valide Karriereoption sein. Leute müssen begreifen, ich kann da LehrstuhlinhaberIn werden, ich kann da ProfessorIn werden, um da ein bisschen Schub dahinter zu kriegen, damit sich's eben stärkt und firm wird. Und sonst bleibt das eben vermutlich so ein Thema, das zwischen Raum und Zeit und Disziplin eben hin und her geschoben wird. Was bestimmt die Ergebnisse nicht weniger spannend macht, muss man halt wissen, wohin man möchte. Mein Bild ist ein anderes der Game Studies dann.
Ja, aber um diesem Punkt vielleicht noch eine positive Wendung zu geben, also ich habe schon den Eindruck, dass die Wissenschaft als solches, als System in den letzten, ich sag mal, 15 Jahren eine sehr, sehr starke Hinwendung und auch wirklich tatsächlich versuchte Umsetzung von Interdisziplinarität hat. Also ich musste gerade, als du da so erzählt hast, Rudolf, daran denken, an meinen ersten Vortrag in dem damals noch medizinhistorischen Arbeitsumfeld, in dem ich unterwegs war. Und ja, ich habe eben einen meiner ersten Vorträge zu Krankheit und Games gehalten und das ist wirklich brutal untergegangen. Also das waren eben alles gestandene alte weiße Männer, würde man sagen, Medizinhistoriker, die seit 30, 40 Jahren in dem Feld unterwegs waren und die haben das einfach auch nicht verstanden. Und ich habe schon den Eindruck, dass diese Offenheit gegenüber nicht nur interdisziplinären Arbeiten, sondern auch diesen Themen, die eben und auch Wissenskomplexen, die eben nicht nur sich auf Bücher beschränken, sondern auch transmedial über ganze Gesellschaftszusammenhänge vernetzt verbreiten und so weiter, dass da diese Offenheit gegenüber solchen eben offenen Themen und solchen offenen Arbeitsweisen und Denkweisen doch ziemlich zugenommen hat. Und meine Hoffnung ist jetzt, natürlich sind wir dann noch am Punkt, dass es immer noch Zukunftsmusik ist, dass aber auch hier das Finanzieren solcher doch fachlich offenen Themengebiete in Zukunft vielleicht ein bisschen leichter wird.
Und etwas, was mir aufgefallen ist, seitdem ich mich etwas intensiver mit den Game Studies beschäftige, ich war ja 20 Jahre Chefredakteur und da spielte das, ich habe mal versucht, das zu etablieren in so einem kleinen Bereich, in so einer Art Feuilleton für Gamer. Der brachte natürlich keine Klicks, keine Reichweite. Da habe ich versucht, mit Leuten über ihre Projekte zu sprechen und irgendwann wurde das dann von Verlagsseite quasi eingestellt, weil gesagt wurde, das interessiert niemanden. Das ist jetzt aber auch der Bereich des Reichweitenjournalismus, wo das sicherlich, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt Nische nennen kann, Game Studies. Ich habe jedenfalls damals schmerzlich vermisst diese Verbindung, weil das, was ich jetzt merke, ist, dass Aufsätze der Game Studies auch für eine direkte kulturelle Bereicherung sorgen. Und zwar nicht in erster Linie über die Erkenntnisse Akademiker, die da drin steckt, sondern weil sie ähnlich wie Spiele damals die Einfallstore waren in künftige Studien vielleicht. Also wer an Barzell gespielt hat, interessierte sich vielleicht irgendwann für Mythologie oder für die Kelten, keine Ahnung. Wer Civilization gespielt hat, hat sich vielleicht für die Geschichte interessiert. Und das waren so kleine Inspirationspunkte, die vielleicht aus Jugendlichen, die gerne etwas gespielt haben, irgendwann mal die etwas geweckt haben, so dass ich diese dann später vielleicht einem Studium widmeten oder irgendwas. Was ich sagen will, was diese Aufsätze jetzt machen, ist was Ähnliches, nur auf anderer Ebene. Dieses Old World Blues, die Sammlung von Aufsätzen über Fallout, dürfte ja auch den ein oder anderen reinen Spieler interessieren. Und wenn der dann da reinliest, dann findet er da auch Inspirationspunkte, die ihn vielleicht wiederum mit den Wissenschaften, mit den Geisteswissenschaften in Kontakt bringen. Ich habe zum Beispiel den Begriff der Heterotopie, den der Adrich Mauch in seinem Aufsatz benutzt, der zurückgeht auf Michel Foucault. Den kannte ich bisher noch nicht. Ich habe ihn noch nicht benutzt in meinen Aufsätzen, aber daraufhin habe ich ein bisschen recherchiert und es ist eine sehr interessante Perspektive auf Spielwelten in der Gegenwart, die mir jetzt erst eröffnet wurde. Jetzt kann man sagen, okay, den Begriff, der ist allgemeingültig, aber ich würde davon ausgehen, dass das eher unter Akademikern etwas ist, womit man was anfangen kann. Sprich, solche Aufsätze der Game Studies können erst Spieler anlocken über das Thema und dann über den Aufsatz vielleicht dafür sorgen, dass diese Spieler sich wiederum mit den Geisteswissenschaften beschäftigen. Also ich finde, das ist ein schöner Kreislauf.
Das ist vielleicht ein ganz guter Moment auch, um so ein bisschen, naja, meine Enttäuschung kundzutun, dass ich da den bekannten, verdächtigen, großen Restbestand Magazinen wie einer GameStar oder einer GamePro Online oder einem den ganzen Kollegen eben die Versuche Tag und Nacht die Tür einzutreten, damit man mal den großen Luxus hat, eben diesen Titel, der nun wirklich durch seine Größe die Marke Fallout auch anschlussfähig ist. Und du hast doch ganz recht, natürlich inhaltlich sowieso, aber selbst wenn man nur von dem Titel mal ausgeht, Fallout sollte eigentlich als Marke groß und interessant genug sein, damit es eine Erwähnung wert ist. Stattdessen findet man eben die 160. Ankündigung für den DLC vom Scheißhaus-Simulator, der dann wichtiger ist als ein paar Zeilen über so eine Veröffentlichung, die wirklich anschlussfähig ist. Und da wird man dann schon, also mich frustet es extrem, dass man da auf permanent verschlossene Ohren stößt, öffnet eure Herzen, sage ich mal, ganz Jesus-mäßig, der Jesus der Game Studies. Aber das ist echt ein anstrengendes Geschäft, das ist wie ein Job obendrauf, dass du immer das Gefühl hast, wow, hey, habt ihr denn gar nichts gelernt? Die Edge bringt seit 20 Jahren auf einer Seite einfach mindestens ein Buch pro Ausgabe. Es kann nicht so schwer sein, das ist Print, da ist der Platz begrenzt. Do it for fuck's sake, einfach mal.
Okay, da war jetzt eine Menge Frust dabei.
Aber den Scheißhaus-Simulator würde ich auch kaufen.
Ja, pass auf.
Was ich nachvollziehen kann, ist, als wir das damals versucht haben bei 4Players mit diesem Feuilleton für Gamer, als ich versucht habe, über Aufsätze Wissenschaftler zu sprechen, da war das noch viel zu früh. Das war Anfang der 2000er. Die Game Studies waren überhaupt noch nicht Thema in dem Sinne. Jetzt muss ich sagen, mittlerweile, 20 Jahre später, ist da einmal ungeheure Fülle an Studienerkenntnissen, die ja auch die Spielepresse per se sofort interessieren müsste, weil ihr habt den Luxus, dass ihr im Gegensatz zu einem klassischen Spielejournalisten, der eigentlich immer nur von A nach B nach C rennt, jedem Release hinterher Abgabetermine hat, da hat er gerade die Rezension geschrieben zu seinem Fallout Shelter und dann ist schon wieder das nächste auf dem Schreibtisch. Sprich, er kann ja überhaupt nicht in der Weise reflektieren über Spiele und über Welten. Und da ist so viel verloren gegangen in den letzten Jahren an Erkenntnissen, dass ich jetzt erst für mich entdecke, dass ich sagen würde, die Game Studies sind eigentlich ein großer Schatz auch für die Spielepresse.
Ja, finde ich auch. Zudem, also ich weiß, es ist ja nicht so, dass ich da vollkommen naiv und blauäugig wäre. Ich habe ja lang genug auf Spiele-PR-Seite gearbeitet, um mitzubekommen, was für eine Schlagzahl die Kollegen und Kolleginnen haben. Ja, und wie stressig, also wirklich extrem stressig und herzerkrankungsförderlich dieser Beruf eigentlich ist. Nichtsdestotrotz sollte man ja auch nicht vergessen, dass man eine gewisse Kuratierungs- und Bottleneck-Funktion da trotzdem hat. Und da könnte man natürlich schon gucken, von welcher Seite können wir eigentlich mal flankierend ein Thema behandeln. Wenn es zum Beispiel um einen Titel geht, ob wir es im Fallout-Universum, kann natürlich mal auch erwähnt werden, dass sich X und Y auch damit beschäftigen. Wir reden ja nicht von 5, 8, 12 Seiten dazu. Wir reden von kurzen Erwähnungen. Aber du hast natürlich recht. Also zu dem Zeitpunkt, den du auch angesprochen hast, frühe 2000er, da konnte man froh sein, wenn man irgendwo über die Meldung gestolpert ist. Bei Desert Strike, lieber Publisher EA, muss denn der Golfkrieg wirklich im Spiel sein? Fragezeichen, so einer bunten Meinungsbox mit einer Tropenpalme daneben. Da war das schon das Höchste der Gefühle.
Und zur Wahrheit gehört vielleicht auch, das leite ich vielleicht mal an den Arno weiter, weil er da mitgearbeitet hat, dass selbst wenn Spielepresse das erkennt, was sie natürlich getan hat. Ich bin ja nicht der Einzige und ihr auch nicht, der ein Interesse daran hat, dass da vielleicht mehr passiert. Da gab es ja andere Projekte, ich hatte die GAIN genannt, die sich dann im Laufe ihrer Geschichte, bis sie eingestellt worden ist, auch immer mehr kulturwissenschaftlichen Themen und Perspektiven genähert hat. Arno, was würdest du denn sagen, warum musste dieses Magazin eingestellt werden? Warum hat das anscheinend, warum ist die Zielgruppe dafür anscheinend nicht groß genug?
Naja, ich glaube, die Zielgruppe an sich ist vielleicht gar nicht das Problem, aber das Erreichen der Zielgruppe. Also das heißt, also gerade bei der GAIN war ja damals auch so ein bisschen Problem, dass wir alles Leute waren, die das ehrenamtlich gemacht haben, also gar nicht unbedingt aus dem Feld des Spielejournalismus gekommen sind, teilweise natürlich schon, die aber zum Beispiel auf dieser Distributionsebene, auf der Marketingebene und so weiter und so fort, auf diesen ganzen, in diesen ganzen Bereichen, die wahnsinnig wichtig sind für so ein Projekt, die jetzt aber da jetzt nicht die größte Expertise und vor allem nicht die weitesten Kontakte hatten. Und ich glaube, es bräuchte da einfach eine Infrastruktur und auch so ein Bewusstsein dafür, dass solche Magazine auch funktionieren können. Ich glaube, das können sie nämlich. Dass aber eben auch dafür eine gewisse Grundlage da sein muss. Also was weiß ich, von Kulturförderung bis zu anderen Sachen, die haben es so ein bisschen leichter machen, einfach in dem Bereich auch zu bestehen. Also es gibt ja viel Spielförderung, aber ich würde mir auch Spielkulturförderung wünschen und da eben zum Beispiel auch die Hefte mit einschließen. Ein anderer Punkt ist, an den ich eben auch bei dem, was Rudolf gesagt hat, denken musste, vielleicht braucht es auch Leute, die so beides machen. Also ein bisschen so wie ich bei der GAIN, aber auch Pascal Wagner, der bis vor kurzem, oder ist er immer noch, bei Gamesmarkt unterwegs war und hier eben auch solche Sachen dann in den Mainstream hinein kommuniziert hat. Und die also so eine Wertschätzung, oder genau wie du auch eben, Jörg, eine Wertschätzung für die Arbeit im akademischen Bereich haben und auch den Erkenntnisgewinn, den man aus dieser Arbeit herausziehen kann, gut in die Welt hineintragen können. Und also vor allem Kommunikation ist eben das Problem und dass man eben auch in diesem, ja, in dieser, was Rudolf Hohe Schlagzeil genannt hat, in diesem täglichen Wahnsinn an Information Overkill, dass man da einfach nicht ganz so untergeht. Ja.
Also da kann ich dir nur recht geben und beipflichten, eine Spielkulturförderung für Journalisten, Magazine oder was auch immer, wäre natürlich hervorragend. Und was förderlich wäre, wäre auch, wenn ein Magazin, eine Veröffentlichung, die beiden Welten näher zusammenbringt. Das versuche ich ja ein bisschen auf Spielvertiefung, indem ich die Aufsätze vorstelle. Das versuche ich auch als Chefredakteur für G, indem ich eben dich zum Beispiel frage, ob du Lust hast, einen Aufsatz zu schreiben oder jemand anderem aus dem Bereich der Game Studies. Denn einerseits mag das so eine wilde Mischung sein. Da sind klassische Spielvorstellungen, Nachrichten, dann hast du so einen Kasten über Super Mario oder irgendwas und eine Bilderserie über Star Wars Games und dann irgendwie einen Philosophen oder einen Historiker oder einen Kulturwissenschaftler, der in die Tiefe geht. Aber ich finde, gerade das ist eigentlich etwas, was ich als Leser vermisse und was vielleicht auch dafür sorgen kann, dass jemand, der auf den ersten Seiten irgendwas über Zelda liest, dann weiterblättert und weiter hinten vielleicht einen Aufsatz findet über die Entstehung dieser Reihe von einem Akademiker. Und wenn diese beiden Welten näher zusammenkommen an einem Punkt, das ist immer so das Schwierige, dass man in seiner eigenen Bubble ist. Das war die Spielepresse für viele Jahre in ihrer Review-Bubble, ist sie, auch wenn ich jetzt Rudolfs Feedback so mitnehme, immer noch mit einer gewissen Ignoranz gegenüber akademischen Themen, weil die einfach nicht klicken und weil die keine Reichweite erzeugen. Und aus diesen Bubble-Bildungen kommt man dann auch nicht raus, wenn es keine Schnittstellen gibt. Von daher fände ich das eigentlich auch gut. Und ja, dieser Podcast soll ja auch dazu beitragen. Jetzt haben wir sehr viel über die Theorie und über Game Studies und über den Status Quo gesprochen. Und ich denke, wir sollten jetzt langsam auf euren Sammelband eingehen, auf Fallout. und das Spiel mit der Postapokalypse. Das sind 402 Seiten. Da waren 22 Autoren und Autorinnen daran beteiligt. Ihr seid die Herausgeber. Meine erste Frage an euch, das ist ja jetzt, ich weiß, ihr kennt die Serie natürlich hin- und auswendig, aber wie ist denn euer aktuelles Verhältnis zu Fallout und Bethesda?
Also mein Verhältnis ist tatsächlich ziemlich gespalten. Sowohl gegenüber den neueren Titeln von Bethesda als auch gegenüber den älteren Spielen. Weil, also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ich habe ja mit Björn Plankenheim und Eugen Pfister diesen historischen Abriss über die Entwicklung der Fallout-Franchise und allein schon dieses Wort drückt ja schon vieles aus über die Positionierung des Titels im kapitalistischen System der Games-Wirtschaft und ich tue mir mittlerweile sehr schwer mit den Spielen. Also ich, Fallout 76 fand ich eigentlich kaum noch spielbar. Man liest ja, dass es mittlerweile besser ist, aber vor 2-3 Jahren fand ich es echt furchtbar. Einfach über diese ganzen Ökonomisierungsstrategien, die man dort drin vorfindet. Aber auch inhaltlich findet man gerade von den ersten Spielen 1, 2, 3 New Vegas bis heute sowas wie ein Streamlining, wie so ein Glattbürsten der Titel, bei denen dann auf möglichst große Erreichbarkeit der Massen natürlich alles ausgerichtet ist, während solche Punkte, die mögliche Debatten auslösen könnten, also sprich moralische Dilemmata, über die man debattieren könnte und so weiter und so fort, möglichst rausgebügelt werden. Das ist zumindest mein Eindruck. Also ein Beispiel ist, das ich immer wieder nenne, ist die Aufgabe des Karma-Meters, das ja in den ersten Spielen gab und wo man für jede Handlung eben quantitativ berechnet wurde, wie die letzte Handlung moralisch einzuschätzen ist. Und das fand ich ein sehr starkes, narratives Versatzstück, mit dem man den eigenen Handlungen auch Gewicht geben konnte. Und das hat man irgendwann einfach nicht mehr gemacht. Und ich finde das wirklich ein Armutszeugnis einfach, dass man sich nicht mehr getraut hat, die Leute sowohl zum Böse, also moralisch Böse, als auch zum moralisch Guten spielen hinzubewegen, sondern die ganzen Leute einfach spielen lässt, wie sie wollen. Und also ich finde ja so ein bisschen Zwang und Heteronomie in Spielen immer ganz gut, weil gerade Heteronomie als das Gegenteil von Autonomie immer dafür sorgt, dass man über Moral, über das eigene Handeln und so weiter eher nachdenkt. Und das vermisse ich in diesen neuen Spielen doch sehr.
Bevor ich zu Rudolf überleite, Arno, dein letztes gutes Fallout war also nicht Fallout 4?
Nein. Jein. Fallout 3 und New Vegas sind die ich sehr, sehr, sehr geschätzt habe, auch mit den DLCs, die es dazu gab, die dann nochmal besonders schön irre Geschichten auch aus dem Bereich der Mad Science, also der verrückten Wissenschaft oder anderen Sachen erzählt haben. Und das Fallout 4 ist so ein Hybrid, der so diesen Zwischenschritt zu den, zu dieser Spätphase Bethesdas irgendwie andeutet. Also auf dem Weg hin zur breiten Masse, aber noch nicht breit genug, dass man dann den Online-Schritt gewagt hat. Aber schon so, dass man eine möglichst große Vermarktbarkeit haben wollte.
Rudolf, wie siehst du das?
Hui, also sagen wir mal so, wirklich super intensiv aus der kompletten Fallout-Reihe habe ich 2 Titel gespielt. Und ich habe das auch im Vorwort schon so ein bisschen angedeutet, denn einen kann man recht früh abfrühstücken, weil ich denke, ich bin der einzige bekennende Fan der Fallout Brotherhood of Steel Umsetzung auf der alten Xbox, weil es einfach damit zu tun hat, dass ich zu dieser Zeit die ganzen großartigen Baldur's Gate Dark Alliance und Champions of Norrath Klone einfach, ich hatte so einen großen Spaß, weil ich generell an Koop großen Spaß habe. Und der andere große Behemoth war dann natürlich Fallout 3. Und der machte mir so große Freude, weil ich zusammen mit einem guten Freund, der auch Amerikanist ist, mich dort natürlich durch Washington bewegt habe und wir uns auf unsere große Wiedererkennung von dies und das und jenem immer mal großartig was eingebildet haben, ohne natürlich alles erkennen zu können. Aber sowas kann einen Moment von Hybris und Stolz ja nie stoppen. Außerdem hatten wir im Sommer unterm Dach Temperaturen, die dem Wasteland sehr ähnlich waren. Es hat also auch alles ganz gut dazu gepasst. Und dann muss ich sagen, hatte ich nochmal einen großen Aha-Moment bei, also einem begeisterten externen Blick sozusagen, als der Manu so begeistert immer von Fallout Shelter gesprochen hat und ich so knapp davor war, glaube ich, das erste Mal intensiver mich mit Mobile Gaming zu beschäftigen. Dann habe ich es aber doch nicht gemacht. Genau. Aber in Fallout 3, da ging nicht nur quantitativ jede Menge Stunden drauf, sondern wir haben uns in diesem Washington auch richtig heimisch gefühlt. Das ist mit ganz wenigen anderen Titeln gelungen.
Kurz zur Ergänzung. Also ich habe ja deutlich gemacht, dass ich sehr skeptisch bin. Und ich fand es einfach ein spannendes Erleben auch von der neuen Fallout-Serie, die es mittlerweile bei Amazon gibt. Einfach, weil ich mit sehr, sehr großer Skepsis an diese Serie herangetreten bin und tatsächlich aber fand, dass sie besser funktioniert hat als die letzten Spiele. Und das fand ich überraschend.
Okay. Ich habe auch deswegen gefragt, weil sich mein Verhältnis zu der Reihe auch entwickelt hat und abgekühlt hat tatsächlich. Also Fallout 76, Fallout Shelter, alles, was da nebenbei noch kam, das war dann irgendwie schon auch Ausdruck von einer anderen Strategie bei Bethesda. Was dafür spreche ich jetzt gar nicht. Was mich aber gewundert hat, oder wenn ich denke an Fallout, die letzten schönen Erlebnisse, dann muss ich immer sofort an Nick Valentine denken. Den Synth-Detektiv, der einen in Fallout 4 begleiten konnte, wenn man den wollte. Und der eine der relevantesten Hauptquests dann trägt und der ja auch in der Erweiterung Far Harbor Teil der Story ist. Und das war eigentlich einer, finde ich, einer der besten Nebencharaktere der modernen Rollenspielgeschichte. Und der trug und kompensierte viel von dem, was vielleicht in Fallout 4 an anderer Stelle nicht so ganz funktionierte en Detail, spielmechanisch. Aber ich habe, was ich damit sagen möchte, mein letztes gutes Erlebnis innerhalb der Reihe ist tatsächlich diese Beziehung zu diesem Charakter, der auch so ein bisschen symbolisierte, dass den Unterschied also zu dem dritten Teil, den ich auch sehr gut fand, und zwar kam dadurch so ein bisschen, ja, wie soll man es nennen, Film-Noir-Atmosphäre ist ein bisschen too much, aber er war ja dieser Detektiv der 20er, 30er in seinem Trenchcoat mit dem Hut und hatte auch als Freund und Begleiter eine andere Perspektive auf diese Endzeitwelt, die dem Ganzen nochmal erzählerisch aus meiner Sicht eine Tiefe verlieh. Jetzt weiß ich, dass einige den gar nicht gar nicht aufgenommen haben als Gefährten. Dann fällt das natürlich komplett weg als Erlebnis. Aber dann habe ich mal geschaut, in eurem Sammelband auf den 400 Seiten wird dieser Nick Valentine nur einmal in einer Fußnote erwähnt.
Bei wem?
Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, Arno möchte gleich Ross und Reiter benannt haben, um die Klage. Anzeige ist raus.
Ja, genau. Ja. Was ich damit sagen will, jetzt kann man ja denken, da sind 400 Seiten über Fallout, das ist das Kompendium, da steckt alles drin. Ich wollte damit nur leicht andeuten, dass das natürlich auch nur Facetten sind. Und ihr habt die folgendermaßen geordnet. Im ersten Teil geht es um sogenannte Produktionskontexte. Dazu gehört auch der Aufsatz von Arno von Eugen Pfister und von Björn Blankenheim, der nennt sich Fallout. Fallout bleibt immer gleich. Eine kurze Geschichte der Fallout-Serie. Und da dachte ich, okay, das ist nur so ein kleiner Abriss, den kann ich überfliegen, weil das weiß ich ja schon alles. Dann habe ich da mal reingelesen und ganz großes Lob geht daraus an euch von mir. Denn das ist ja im Grunde eine spielhistorische Rückschau auf die Entstehung des Rollenspielgenres. Mit sehr guten Literaturhinweisen, mit schönen Zitaten. Die ganze Entwicklung also im Grunde von D&D analog über die ersten digitalen Rollenspiele jetzt verkürze ich es, Bard's Tale, Wasteland als der erste Endzeit-Ausflug, sage ich mal, im digitalen Rollenspielbereich. Aber gleichzeitig eine schöne Darstellung auch in wie sich Fallout zu Wasteland verhält, wie dann Fallout natürlich entstanden ist. Also das hat mich sehr gefreut, weil das ist eine richtig gute, fundierte spielhistorische Darstellung, die viel komplexer war letztlich, aber im positiven Sinne der Ausführlichkeit mit schönen kleinen Anekdoten. Also ein ganz großes Lob. Das ist der erste Teil, Produktionskontexte. Da folgt dann noch ein Aufsatz über die Übersetzungsmods in Korea. Dann kommen die Inhaltsanalysen. Das ist ein sehr großer Teil dieser Aufsätze. Der Pascal Marc Wagner erzählt da etwas über die Atomsemiotik als Linguistik. Die Marie-Louise Meyer über Krise und Identität in Fallout 4. Da habe ich letztens erst einen Aufsatz über Zelda und die Krise gelesen. Auch dort wird unterschieden zwischen Katastrophen und Krisen. Also diese Begriffe werden aufgeschlüsselt. Der Simon Ledder schreibt über limitierte Freiheit, Intelligenz im Ödland. Die Tanja Hojan über das visuelle kollektive Gedächtnis in der Ästhetik. Auch sehr spannend. Der Manuel Stübbecke, Apokalypse, Neuanfang und Endzeitsekten. Ein religionswissenschaftlicher Blick auf das Spiel Fallout. Das war auch recht interessant, dass man im Grunde sagt, der Spieler kann ja innerhalb dieser Postapokalypse für sich selber entscheiden, wie es weitergehen soll. Also was da eigentlich an Rückbindung auf dieser Ebene passieren soll. Das war interessant. Dominik Brakelmann über Blackbox Bunker. Im Grunde über diese Lost Places. Warum interessiert das die Leute eigentlich? Warum gehen die so gerne in Bunker? Was haben die für eine Anziehungskraft und inwiefern ist die Archäologie dieser unterirdischen Städten in Fallout 3 interessant? Und schließlich in diesem zweiten Teil die Aska Meyer, Barock Never Changes, die Fallout-Serie als neobarockes Medium. Ich komme jetzt nachher auf die Rezeptionsanalysen. Was ich damit sagen will, da steckt unheimlich viel an Perspektiven drin. Und ihr habt das in diese drei Bereiche geordnet. Nach der Inhaltsanalyse kommt die Rezeptionsanalyse. Da gehe ich nachher nochmal darauf ein. Ist es eigentlich so gewesen, dass ihr bei diesem Sammelband schon eine Perspektive hattet, wo das hingehen soll, oder habt ihr einfach alles gesammelt, was da war?
Also darf ich vielleicht ganz kurz einwerfen. Also grundsätzlich ist es immer so eine Frage, also im Grunde wird ja die Frage gestellt, ist das induktiv oder deduktiv, was da passiert? Aber gerade jetzt, als du nochmal das vorgelesen hast oder angesetzt hast mit der Bemerkung, im Sinne von, das ist kein umfassendes Kompendium. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil mir das massiv auffällt. Eine der Hauptschwierigkeiten von angehenden Studierenden bei Seminararbeiten ist es zu verstehen, dass die klassische Seminararbeit an der Uni weder ein Opinion Piece noch ein Lexikonartikel ist. Und da braucht man sehr viel Schreibpraxis und sehr viel Handwerk, das ich keineswegs selbst perfektioniert habe, fettes Ausrufezeichen bitte, ja. Aber das muss einfach geübt werden. Und die Verführung ist sehr groß, diesen Kompendiums, diesen Lexikon-Gedanken zu haben, um alles abdecken zu wollen. Ich mache lieber safe auf allen Bases, damit mir nichts entkommt, damit ich nicht angreifbar bin. So, also der Mut zur Selektion, der Mut zu steileren Fragestellerinnen, zu steileren Thesen, der muss auch systematisch, finde ich, von guten Dozenten und Dozentinnen geweckt werden und gefördert werden. Das ist mir ganz wichtig. Und entsprechend kann so ein akademischer Sammelband meines Erachtens immer eigentlich nur Ausschnittsware in Anführungszeichen sein, aber gut kuratierte, gut selektierte, gut zugespitzte, um dann eben auch vielleicht gleich Anschluss zu bieten für jemanden, der verifizieren möchte, der falsifizieren möchte, der anschließende Gedanken machen möchte, der sagt, wow, da steckt noch so viel mehr drin, ich setze einen eigenen Band dazu auf. The more the merrier in diesem Sinn dann wieder. Also das ist sozusagen Growth Mind Hack, warum nicht? Aber das ist wirklich wichtig. Und
aber das war jetzt auch weniger eigentlich eine Kritik an der, sage ich mal, an dem Sammelband oder Herangehensweise, sondern das sollte eigentlich darstellen, dass dieses Universum Fallout so groß ist,
absolut,
dass man da so viele Perspektiven haben kann, dass selbst ein Sammelband, der über 400 Seiten von verschiedenen Akademikern angefertigt worden ist, mit so vielen Perspektiven, dass der nur ein Ausschnitt sein kann, sollte eigentlich im Grunde, vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt, darstellen, wie reichhaltig diese digitalen Welten eigentlich sind, ne?
Nee, genau. Ich habe das eigentlich gar nicht so negativ verstanden.
Nee, genauso habe ich es auch gemeint. Also das ist eben, genau, und je weiter man eben zurückgeht, desto, aber das potenziert sich sozusagen zurück, was man, das wird es nie leisten können, wollen und ich vielleicht sogar, wenn ich da normativ und sage, sollen, aber bevor wir jetzt da weiter kramen, Arno, bei der Kategorienbildung, da erinnere ich mich, da warst du unheimlich fix und hast dieses System vorgeschlagen. Das hat mich sofort überzeugt.
Ja, danke. Das ist auch ganz größenwahnsinnig auf dem Mist von meinem Vorgängerprojekt Horror Game Politics gewachsen. Die sogenannte HGP-Methode, die Eugen und ich uns ausgedacht haben, die im Prinzip auch einige andere Game Studies Methoden zusammenfasst und genau diese Ordnung für eine Analyse von Spielen vorschlägt, nämlich Produktion, Inhaltsanalyse und Rezeptionsanalyse. Ich meine, jetzt ist es natürlich so, wir haben auch damals diesen Call, erinnere ich mich, bewusst breit gestreut, also thematisch breit gestreut, weil man ja auch nie genau weiß, was kommt zurück. Und ich finde es immer noch spannend, dass tatsächlich die meisten Eingaben zu Fallout 3 und 4 waren. Also das ist ja auch erinnerungshistorisch ganz interessant. Und was ich sehr, sehr schade finde, dass es eigentlich gar nichts dazu gab zu den Tabletop-Spielen, zu Kartenspielen, zu Fanfiction, zu Merchandise, zu Fallout-Memes und so weiter und so fort. Zu diesen ganzen Bereichen, die so ein bisschen zur Fallout-Kultur gehören, aber die jetzt nicht direkt die Spiele, die digitalen Spiele betreffen. Und ich habe das schon in Wien bei einer Tagung gesagt, eigentlich müsste man genau zu diesem Bereich nochmal einen dezidierten Call rausgeben, weil das so ein Bereich ist, der offenbar ja auch in der Forschung sträflich vernachlässigt wird.
Ja, auf jeden Fall. Also die Brettspiele, das, was da passiert im Tabletop-Bereich, auch im Pen-and-Paper-Bereich, das ist dann nochmal eine eigene Bubble in dem Sinne, die davon profitieren würde, wenn sich die Disziplinen so ein bisschen treffen. Das macht ja auch der Lukas Boch als Brettspielhistoriker. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Anknüpfung an den Nick Valentine, den ich jetzt nur einmal in der Fußnote gefunden habe in diesem Sammelband, der aber zum Beispiel als Miniatur in Fallout Wasteland Warfare, das ist so ein Tabletop-Spiel dazu, der dort als Figur auftaucht. Das ist jetzt nur eine kleine Verbindung. Aber diese Aufteilung in die drei Bereiche, die hat mir auch gut gefallen, weil es den Leser auch so ein bisschen führt, weil man sich aussuchen kann, will man erstmal auf dieser Ebene verbleiben und dann ein bisschen tiefer schürfen. Innerhalb der Rezeptionsanalysen, um das zu vervollständigen, gibt es dann auch noch einige Aufsätze, und zwar von Mario Donig und Wiebke Schwelgengräber über den urbanen Ruinentourismus. Die Enge und die Weite in Fallout 4 und Elex 2. Das ist auch etwas, was in die Gegenwartskultur hineinreicht, also mit dieser Faszination an Lost Places und so weiter. Und was auch so ein bisschen dieses Environmental Storytelling, für das Bethesda berühmt ist in dem Sinne, aufgreift. Dann die Ronja Weidemann, Don't You Understand? I Thought I Was Human, Arthur. Parasoziale Interaktionen und soziale Identitätsprozesse in der Apokalypse. Das fand ich ganz spannend, weil es da ein bisschen auch um die Interaktion mit den Charakteren ging. Etwas, was auch in klassischen Reviews und was immer ein bisschen untergeht. Also was da eigentlich auf dieser zwischenmenschlichen Ebene passiert. Der Adrich Mauch hat meinen Lieblingsaufsatz geschrieben, das hatte ich angedeutet, eine postnukleare Heterotopie, Soundwalking in Fallout 3. Also das ist ein super Aufsatz. Erstens, wie er einleitet in diesen Aufsatz, ist ja fast schon gonzo-journalistisch. Er beschreibt, wie er mit seinem Kumpel sich vorbereitet auf ein Spiel, Fallout 3, wie sie sich eindecken mit Süßigkeiten, was zu trinken und so weiter, sich dann treffen. Und dann geht er direkt über, also nach diesem kolumnistischen Einstieg geht er direkt über in das Spiel und sagt, was dort passiert. Und präsentiert dann auch noch etwas, was ebenfalls, oder diskutiert etwas, was sträflich vernachlässigt worden ist innerhalb der kompletten Geschichte der Spielepresse, wie sich eigentlich Musik und Sound auswirken. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, darüber zu sprechen. Ich habe das dann auch einfach immer weggelassen. Das gehört auch zu den großen Defiziten meiner alten Reviews, dass Musik, Soundeffekte immer so im Bereich stimmungsvoll oder nicht und orchestral und sowas, das war's. Aber der Adrich Mauch, der geht ja so richtig detailliert darauf ein, wie diese Geräuschkulisse, wie wichtig die auch ist, um sich vor Ort zu fühlen, wie die einwirkt. Und der Begriff Soundwalking ist ja schon klasse. Also der hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe mir da mehrere Notizen gemacht und werde vielleicht auf Spielvertiefung nochmal auf das ein oder andere eingehen, wie auch eben auf diesen Begriff Heterotopie, den ich wirklich spannend finde und den ich nochmal ein bisschen näher beschreiben werde. Schließlich gibt's von Marcel Thiel Wotznika, Christian Günther und Nadine Krämer einen Aufsatz über Kannibalismus und kannibalistische Rollenspielpraktiken, und zwar in Fallout 76. Und der letzte Aufsatz des Sammelbandes, Thomas Wernbacher, Nikolaus König, Konstantin Kraus und Alexander Pfeiffer sprechen, auch sehr interessant, über die Fallout-Serie als Lehr- und Lernressource. Inwieweit kann man diese Rollenspiele, sie beziehen sich auf Fallout 3 und 4, vielleicht in den Unterricht als Lehrmaterial, wie kann man das einsetzen? Das finde ich auch als letzten Aufsatz sehr gelungen für den Sammelband, weil das nochmal so eine Perspektive in die Zukunft aufzeigt. Jetzt die Frage an dich, Rudolf, benutzt du Videospiele in diesem Sinne als Lernressource?
Das ist, wenn man sie jetzt mal anguckt, zum Beispiel die Kollegen an der, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, an der Hochschule in Dortmund, die haben jetzt einen neuen Bachelorstudiengang aus der Taufe gehoben, der sich auch mit Serious Games wieder beschäftigt. Also man merkt, das Thema wird immer größer, dieses ganze, ich nenne mal den Komplex irgendwie Game-Based Learning, Serious Games, was man alles reinstecken kann, aber auch das Unterrichten mit Spielen, das ist nicht so ganz mein Feld, auf dem ich zu Hause bin. Ich benutze hauptsächlich in meiner Lehre tatsächlich, eher gehen wir klassisch an die Ausdeutung von Spielinhalten, würde ich jetzt sagen. Aber ich gebe dir in einem Punkt recht, ich finde, dass der dieser Artikel wirklich als End- oder Schlussartikel wirklich exzellent an die Stelle passt, weil der nochmal radikal, finde ich, eine andere Perspektive aufzeigt im Vergleich zu den anderen und so eine gewisse, sagen wir mal, ohne jetzt das andere abwerten zu wollen, also eine Hands-on-Bodenständigkeit hat der mir beim ersten Lesen sofort vermittelt. Insofern ist diese Melange generell, also wir hatten, finde ich, sehr großes Glück mit den AutorInnen, auch mit den Durchgängen, wie viel man da sozusagen wild herum lektoriert hat oder Vorschläge gemacht hat. Da hatten wir großes Glück insgesamt. Das lief wirklich angenehm flüssig. Insofern, aber um das abzuschließen, um das Coming Full Circle, das ist nicht so sehr mein Zuhause, nee.
Also ich kann erzählen, dass ich vor einigen Jahren ein Fellowship ergattert hatte, bei dem es um akademische Lehre geht. Und ich war dort mit einem Programm Medizinethik und Computerspiele. Und da habe ich genau das getan. Also unter anderem auch Fallout, aber viele, viele andere Spiele dazu genutzt, Medizingeschichte und Medizinethik, Medizintheorie auch zu lehren, und das hat verblüffend gut funktioniert. Wir waren aber auch immer nur zu acht im Seminar.
Ja. Ich habe Gespräche geführt mit Lehrern, die das in dieser Hinsicht versuchen, und was natürlich die Magie ist, jetzt nicht unbedingt natürlich nur von Fallout, sondern allgemein von Spielen, die dann vielleicht auch ein bisschen populärer sind und die eher bei der jüngeren Generation gerade ankommen, ist, dass sie natürlich Türöffner sein können für eine gemeinsame Ebene zwischen Lehrer und Schüler. Sprich, man hat ja nicht immer so viel gemeinsam mit den Jüngeren und kann da vielleicht so eine gemeinsame Basis erschaffen durch ein digitales Abenteuer, um dann eben auf spezielle Unterrichtsthemen, auf spezielle pädagogische Themen einzugehen, so eine Art Einfallstor schaffen, damit erstmal das Grundinteresse da ist. Aber ich bin jetzt auch eher nicht im universitären Bereich, sondern ich bin jetzt eher im schulischen Bereich. Und das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Aber ich hätte mich jedenfalls sehr gefreut, wenn man mit einem gegenwärtigeren Thema auch mal im Deutschunterricht, im Englischunterricht oder meinetwegen auch im Geschichtsunterricht versucht, die Leute dann durch diese digitale Abenteueroberfläche tiefer zu führen in die zum Beispiel historische, philosophische Erkenntnis. Das wird wohl jetzt in letzter Zeit öfter auch praktiziert. Ich hatte da auch schon im Podcast Gäste. Aber es wird auch, und da kommt man wahrscheinlich wieder auf das Erlebnis von Rudolf zurück, es wird dann auch in der etablierten Lehrerschaft oder in den Fach, es wird dann auch nicht so gerne gesehen oder sofort akzeptiert. Also bei all dem, was man immer sagt, Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und so weiter, ja, ja, machen Milliarden Umsatz, ja, ja, jetzt werden TV-Serien gemacht, okay. Aber es gibt tatsächlich immer noch eine gefühlte Distanz, um da wirklich das Spiel auch akademisch komplett akzeptiert zu nutzen und zu besprechen. Ne?
Also ich selber sehe ja Spiel vor allem als für mich zentralen Teil der Popkultur. Und ich finde auch, dass es zu einer Medienkompetenzbildung unbedingt dazugehört, dass man diese Bereiche der Popkultur einfach auch erstens zeigt, wie sie funktionieren, mit welchen Mitteln sie arbeiten, wie sie konstruiert werden und so weiter. Aber auch zweitens zeigt, ideenhistorisch sozusagen, welche ideologischen Fragmente findet man dort, wie werden sie kommuniziert und was macht das auch mit uns. Und das ist was, was im Moment noch viel zu wenig stattfindet. Also diese Sensibilisierung von, also ihr wisst ja beide, ich beschäftige mich vor allem mit Krankheit in Computerspielen sehr viel. Wenn man dort Stigmatisierungen hat oder so, dann ist es, also war es gerade bei mir gegenüber meinen Studenten schon immer sehr spannend zu sehen, wie sich da so diese Welten erstmal überhaupt geöffnet haben, sobald man darauf hingewiesen hat. Also es braucht, glaube ich, gar nicht viel, aber es braucht diesen Hinweis, dieses ein bisschen Hinschubsen zum Nachdenken über solche Themenkomplexe, und dann tun sich gleich ganz neue, ja, Denkprozesse auf.
Also mir hat er immer geholfen, mich so ein bisschen an diesem Bild der Leuchttürme zu orientieren. Und das gilt für sehr engagierte Lehrkräfte, die ich kenne, die bereit sind, da zusätzlich sich die Arbeit draufzupacken, das auch im Unterricht anzubieten. Das gilt aber auch gleichzeitig jetzt, um in dem Leuchtturmbild zu bleiben, das gilt aber auch für JournalistInnen, die bereit sind, immer wieder wir haben am Anfang gesprochen, diesen feuilletonistischen Kampf zu führen, um diese Spiele dort reinzuhieven in die Publikumspresse, in die Nicht-Fachpresse sozusagen. Weil das sind auch einzelne Leuchttürme in Deutschland, die das immer wieder eben versuchen und da auf Mauern auch stoßen. Wenn wir zum Beispiel jetzt an Tobias Nowak denken, ja, als Beispiel, da merkt man einfach, wenn man mit dem spricht, der brennt für das Thema, der geht damit auch kulturorientiert, sage ich einfach mal, oder essayistischer um, oder möchte darüber auch tiefere Stücke machen, aber stößt halt an diese Glasdecken oft. Und da braucht man dann oft die doppelte Kondition, die muss man sich drauf schaffen, um da Dinge voranzubringen. Und das meine ich mit Leuchttürmen. Und das wäre eine Leuchtturmlandschaft, die ich oft immer als Beispiele heranziehe, als Bild. Ja.
Wenn ihr jetzt auf diesen Sammelband zurückblickt, was sind denn auf der einen Seite eure Erkenntnisse für die Produktion, was waren vielleicht schöne Erlebnisse? Und auf der anderen Seite, was hat euch denn innerhalb dieser Aufsätze besonders fasziniert oder interessiert? Ich hatte jetzt Adrich Mauch erwähnt und die Sache mit dem Soundwalking. Wie geht's euch denn da? Habt ihr Favoriten?
Rückblickend kann man wirklich sagen, der Arno hat an diesem Band mehr geleistet und mehr gearbeitet als ich. Muss man einfach ausdrücklich unterstreichen. Er hat sehr viel gestemmt. Und ich ziehe da meinen Hut jedes Mal, wenn ich so überlege, was alles anfiel. Ich würde sagen, mindestens 60%, vielleicht sogar mehr, hat hier Arno gemacht. Ganz tolle Leistung. Danke, Arno, auch dafür. Und wenn es nach Lieblingen geht, zunächst mal natürlich der große Überblick, den du ja schon auch gelobt hast, Jörg. Der hat mir sehr gut gefallen. Und als Einzelbeitrag der Manuel Stübeke, ich darf ihm kein Unrecht tun, doch Stübeke, gell? Stübeke. Mhm.
Manuel Stübecke, ja.
Stübecke, genau. Der hat mir super gefallen. Der hat aber allerdings auch jetzt wirklich sich einen Geschmack gefunden an den Game Studies. Ich bin mit dem jetzt gerade privat ein bisschen wieder mehr im Gespräch. Und da haben wir immer eine ganz gute Zeit. Aber ich glaube, ganz geheim, mein eigentlicher Favorit ist Pascal Marc Wagner. Der hat auch nochmal, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, in Wien jetzt auf der Frog-Konferenz, die an die Game City, parallel zur Game City immer im Rathaus stattfindet, hat er auch nochmal einen Vortrag darüber gehalten. Und da wurde mir nochmal richtig anschaulich gemacht von ihm, wie er sein Thema aufbereitet hat. Und man hat auch an der Reaktion der Zuschauer und ZuhörerInnen gemerkt, wie gut es ankommt. Und ich finde, es ist ein richtig guter Aufsatz. Und er hat auch, und das finde ich auch ganz schön, überhaupt keine Probleme damit, als er sagt, zuzugeben, in Anführungszeichen, ich möchte ein bestimmtes Thema bearbeiten. Und in dem Fall war Fallout für mich einfach ein wahnsinnig gutes Vehikel dafür. Ja. Und es zeigt dann, dass man einfach Themenfelder, Diskursfelder, Diskurse gut verzahnen kann, zusammenbringen kann, weil digitales Spiel und Spielen eben als Ankerpunkt so gut auch oftmals funktionieren kann. Und damit gebe ich gerne an Arno ab.
Ja, ich, also jeder gute Vater liebe ich ja alle meine Kinder gleich. das ist echt eine vertrackte Frage, weil, also es geht mir tatsächlich bei dem Gros der Beiträge so, dass ich die auf einem extrem hohen Niveau sehe. Was auch daran lag, dass ja auch das ein Blind Peer-Reviewed Band ist. Also es gab da eben, ich glaube, insgesamt 3 Bearbeitungsrunden, über die auch inhaltlich an diesen Texten gearbeitet wurde. Und ich glaube, das merkt man auch. Gut, wenn ich jetzt, also rein von meinen wissenschaftlichen Interessen her muss ich das angehen, weil anders kann ich das nicht guten Gewissens begründen, warum ich den einen Beitrag spannender finde als den anderen. Also weil dem auch einfach nicht so ist, fand ich eigentlich wie bei jedem Band, wo ich ihn sehe, Simon Ledder super, der über Intelligenz im Ödland schreibt, also über diese auch die ideologische Konstruktion von Intelligenzmechanismen in den unterschiedlichen Fallout-Spielen. Das finde ich unheimlich spannend und gleichzeitig auch unheimlich wichtig, weil hier sehr viel über Ableismus und ähnliche Geschichten erzählt wird. Und ich bin ein großer Fan von Simon, er weiß das, glaube ich, auch. Und es ist jedes Mal eine Freude, einen neuen Text von ihm zu lesen.
Ich glaube, da ging es auch um Dogmeat. Hunde haben ja in der Fallout-Serie als einzige Tiere meines Wissens 3 Intelligenzpunkte oder sowas. Und manche Menschen starten dann, ich weiß es nicht, ab 4 oder darunter. Ich glaube, da habe ich auch Dogmeat nochmal erwähnt gefunden.
Ja, tatsächlich. Und auf dem Cover.
Ja, und auf dem Cover. Ist das eigentlich ein offizielles Artwork oder ist das...
Das ist ein von uns in Auftrag gegebenes Artwork.
Ah. Ja, Arno, erzähl unbedingt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit.
Wir erinnern uns traurigen Herzens an die Gain. Und bei der Gain gab es bei den letzten Ausgaben immer wunderschöne Cover, die auch vorher schon wunderschön waren. Nicht, dass ich jetzt von Michael eins auf den Deckel kriege. Die aber allesamt aus der Hand von Nienke Klöffer gestammt haben. Und die fanden wir so toll, dass wir sie einfach gefragt haben, ob sie nicht Lust hat, für unseren Band auch ein Cover beizutragen. Und das hat sie eben getan und wir sind sehr, sehr glücklich damit.
Das ist ihr auch sehr gut gelungen. Ich stelle ja auf Spielvertiefung ab und zu auch im Bereich schöne Aussicht, Illustrationen und Artdesign vor, die ja auch Einfallstore sein können, schon in diese Welten und auch manchmal ein Grund dafür sind, dass Leute überhaupt spielen. Was mich damals eher gewundert hat, weil wenn man sich immer so mit Spielen beschäftigt, weiß man, ich spiele diese Serie aufgrund der Spielmechanik oder weil ich die schon ewig kenne. Aber es gibt auch dieses andere rein ästhetische Einfallstor in Spiele. Und ich kann euch nur gratulieren zu diesem Sammelband, zumal das tatsächlich, das hätte ich jetzt auch nicht so vermutet, weil ich versinke immer in dieser Vielfalt der Game Studies und habe da nicht den Überblick, den ihr habt, im Speziellen. Aber das ist dann tatsächlich die erste deutschsprachige kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit der Fallout-Reihe. Ne?
Ganz kurz, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Man sagt dann, ich habe das gegoogelt und bis Seite 2 tauchte nichts auf. So, okay, so ist es natürlich nicht, aber ich vermute, es ist nach wie vor die erste deutschsprachige Zusammenstellung dieser Art. Richtig. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht erstens international und zweitens auch im deutschsprachigen Raum davor nicht schon SpieleforscherInnen intensivst mit der Thematik beschäftigt haben. Im Zweifelsfall schaut in den Bibliothekskatalog eurer Wahl.
Auf jeden Fall denke ich, dass es da sehr viele interessante Themen und Einfallspunkte gibt, um sich nochmal mit Fallout zu beschäftigen. Zumal man ja sagen muss, es wird noch sehr, sehr lange dauern, vermute ich mal, bis es ein, in Anführungsstrichen, richtiges Fallout geben wird. Jetzt wissen wir ja, dass das noch sehr lange dauern wird, vermutlich, bis sich Bethesda wieder dem richtigen Fallout widmet. Also ich lasse jetzt mal alle digitalen Ableger weg und alles für Smartphone. Gerade eben wurde ja Starfield veröffentlicht. Das ist die aktuelle Welt, die man da erkunden kann, wenn man denn möchte. Danach wird sich Bethesda höchstwahrscheinlich The Elder Scrolls widmen. Habt ihr denn da auch schon was in Arbeit, Rudolf?
Ich kann leider aus Gründen nicht die ganze Geschichte erzählen. Aber in einem Vorgespräch vor etwa einer Stunde, als wir uns kurz technisch zusammenfinden mussten, habe ich Arno von einem Gedächtnis-Clusterfuck berichtet. Ich kann leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht Farbe bekennen. Nun gut, aber die Kurzfassung ist, immerhin möchte ich sagen, ich arbeite zusammen mit Franziska Ascher und Pascal Mark Wagner immerhin an einem Elden Ring Band. Vielleicht kann das so manchen erstmal guten Herzens stimmen. Es ist aber, und da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, natürlich auch möglich, diese vielversprechende Thematik in einem Sammelband aufzubereiten. Mehr kann ich dazu aktuell nicht sagen.
Jetzt vielleicht abschließend, weil das einige vielleicht gar nicht wissen, das ist jetzt ein Sammelband aus dem akademischen Bereich, der ist im Open Access, gedruckt kann man den auch für 32 € bekommen. Da haben 22 Autoren und Autorinnen mitgearbeitet. Wie läuft das in der Produktion? Das sind, wenn ich das richtig sehe, ist das wie im Ehrenamt, dass ihr fragt und die liefern euch einen Aufsatz oder werden diese Beiträge auch irgendwie entlohnt?
Also üblicherweise gibt es in der Wissenschaft kein zusätzliches Zubrot für solche Beiträge. Es sei denn, es gibt mal Bände, die von irgendwelchen Stiftungen oder so finanziert werden. Da kann es mal sein, dass es mal ein Honorar gibt. Aber üblicherweise findet das im ehrenamtlichen Bereich statt. Und wir hatten jetzt aber auch bei dem Band das große Glück, dass es in der Schweiz eine Open Access Förderung gibt, die auch dieses ja sehr teure Form des Publizierens einfach auch unterstützt. Das heißt, wir haben daher auch dieses Blind Peer Review Verfahren gehabt, das dazugehört hat, um da eine gewisse Qualitätskontrolle einzuführen. Und muss man halt einen kleinen Antrag einreichen und das Ganze ordentlich dokumentieren. Und dann wird, wenn so alles gut geht, das ganze Teil finanziert. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal so gemacht. Und es lohnt sich jedes Mal einfach, weil es auch die Bände einfach ja der Öffentlichkeit mehr öffnet und sie auch denen zugänglich macht, die sich jetzt entweder solche Bände nicht unbedingt leisten können in ihrem Studienalltag oder woanders oder die auch sonst vielleicht auch kein Interesse daran hätten und denken, ja, für lau, da gucke ich da einfach mal rein.
Ja, ist wirklich so. Also das Wissenschaftssystem ist in großen Teilen eben sowohl systemische als auch systematische kreative Selbstausbeutung bis zum Burnout und weiter. Das haben schon sehr viele Kolleginnen sehr schmerzhaft erfahren müssen und trotzdem haben wir offensichtlich wenig gelernt davon. Und die letzte Verteidigungslinie, die genauso schäbig klingt, wenn man darauf guckt, ist eigentlich, dass wir als Herausgeber genauso viel verdienen, Anführungszeichen, damit wie die AutorInnen, nämlich nada. Natürlich kann man argumentieren nach der guten Publish or Perish-Devise, es muss ja veröffentlicht werden, sonst verschwindet man aus dem Feld nämlich ganz letzten Endes und am besten natürlich in welchen Journals, die einen großen H-Index, also dass man wiedergefunden wird und zitiert wird, garantieren. Das ist so im Fachbetrieb tatsächlich, nicht sehe ich sehr kritisch, aber gut, es ist tatsächlich aktuell so. Und da muss man sich natürlich ganz genau überlegen, wo investiert man seine Energie? Ist der Sammelband jetzt da so stark in seiner Konzeption, seiner Idee, dass ich da dabei sein möchte? Oder benutze ich meine Energie, die wenige Zeit, die ich habe und obendrauf wahrscheinlich halt am Wochenende schreibe oder nachts irgendwann mal, wenn das Kind dann schläft, mal durch. Das gilt es dann immer abzuwägen und da gibt es auch keine klare Antwort. Aber es ist ein insgesamt halt ein toughes Publikationsumfeld, das auch unter Kritik und unter Feuer steht. Hashtag ich bin Hanna. Da lohnt sich auf jeden Fall mal die Info.
Ja, jetzt bist du ja, Rudolf, recht häufig finde ich dich als Herausgeber innerhalb der Game Studies. Du hast da eine längere Historie. Wenn du jetzt zurückblickst auf dieses Schaffen, wie misst du denn für dich den Erfolg oder auch vielleicht anders gefragt, was waren denn bisher aus deiner Sicht die erfolgreichsten Veröffentlichungen?
Also zunächst mal kann man auch da, muss man ganz ehrlich sagen, für diesen klassischen Publikationsbetrieb, den ich gerade beschrieben habe, sind Sammelbände eine denkbar schlechte Währung. Also die zählen sehr wenig sozusagen, zumal sie ja auch nicht international sind. Das sind wirklich oft Projekte des ludischen Herzens, die zählen damit rein. Und natürlich, klar, man kann immer argumentieren, man tut was für die Scientific Community, weil man sehr viele Leute an einem Projekt zusammenführt. Ja, das ist eine schöne Aufgabe und man freut sich dann, wenn man die Publikation in Händen hält oder darin liest, auch online. Aber für das Konto sozusagen am Ende des Tages, wie es so schön heißt, ist das nicht Kriegsgewinnen, schlachtentscheidend. Da muss man einfach die Motivation schon dann mitbringen. Wenn man das einmal außen vor lässt, dann finde ich grundsätzlich, dass es einfach so viele schöne Spielereien gibt oder auch einzelne Titel, die man eben, wie du es beschrieben hast vorhin und dann circling back sozusagen, von so vielen unterschiedlichen Winkeln beschreiben kann und die interessantesten Perspektiven zusammenführen kann in einem geschlossenen Werk und dem noch eine ordentliche Struktur und die Gliederung verpassen kann dazu. Das ist eben das, was HerausgeberInnen dann leisten können und sollen. Und das ist eine wunderschöne Arbeit, die ich auch sehr genieße, gerade wenn man eben so tolle MitherausgeberInnen hat, in dem Fall jetzt eben der fantastische Arno Görgen. Ich habe mich zum Beispiel sehr verschätzt habe, war der letzte Wolfenstein-Band, den wir gemacht haben. Da dachte ich, dass der gerade im deutschsprachigen Raum wesentlich besser funktionieren würde. Aber er wurde nicht so sehr rezipiert zum Beispiel. Aber der Band davor über die Souls-Reihe, der ist meines Erachtens beim Verlag Werner Hülsbusch auch der erfolgreichste Band der ganzen Game Studies-Reihe bisher. Das heißt natürlich nicht, dass man damit jetzt reich wird, aber konnte man nicht voraus, oder ich habe es nicht vorausgesehen. Und die Arbeiten haben mir aber beide gleich viel Spaß gemacht. Also deswegen, eigentlich sehe ich bei jeder dieser Bände am Schluss rückblickend sehr viel Freude, auch sehr viel Arbeit, aber auch die Freude überwiegt. Und werde auch natürlich daher weiter in dieser Schiene fahren, weil es eben noch so viele spannende Themen einfach gibt.
Das war doch ein schönes Schlusswort für dieses Gespräch. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch beiden. Schön, dass ihr da wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja, mit großer Freude gerne wieder. Der nächste Band kommt. Ausrufezeichen.
Ja. Und ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen vielleicht auch Interesse gefunden habt an Old World Blues, Fallout und das Spiel mit der Postapokalypse. Ist ab sofort erhältlich, entweder digital oder gedruckt. Ich wünsche euch am Ende des Gesprächs viel lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.